Und deswegen wollen wir uns heute mal mit einer Stelle unterhalten aus Markus 10, Vers 45. Und ich erkläre mal ganz kurz den Zusammenhang, worum es hier geht. Und im Vers 33 und so weiter. Jesus fängt auf jeden Fall an, im Vorfeld seinen Jüngern hier von seinem Leiden, von seinem Sterben zu berichten. Also sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und Jesus sagt ihnen ganz klar voraus, was ihn dort erwartet, nämlich dass er verraten wird, dass er von den Hohepriestern angeklagt werden wird und dass er verurteilt und getötet wird. Und er sagt ihnen aber auch voraus, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Ja? So, und diese Worte waren für die, das liest du in mehreren Evangelien, diese Begebenheit. Und der Zusammenhang ist sehr interessant. Während Jesus den Jüngern hier von seiner Mission erzählt, warum er eigentlich auf diese Erde gekommen ist, von seinem Opfer, was schon den alten Propheten vorhergesagt worden ist, was die Juden eigentlich wissen müssten, wenn sie Jesaja lesen und die anderen Schriftstellen. Und er sagt es ihnen klipp und klar frei heraus. Ich glaube, 2 oder 3 Mal. Und das ist eine der Gelegenheiten dazu. Und was machen die Jünger? Das geht vollkommen vorbei. Sie erfassten dieses Wort nicht, weil das war etwas Geistliches. Das war etwas, was sie nie erwartet hatten von Jesus. Sie hatten gedacht, das geht so weiter mit Predigen, Zeichen, Wunder. Und letztendlich nimmt Jesus die Herrschaft ein in Jerusalem. So, das Wort kam an sie heran, aber nicht in ihr Herz, sondern ging an ihnen vorbei. Stattdessen waren die beschäftigt mit ihren eigenen Dingen und sie hatten nur eins im Sinn, wer ist der Größte unter uns? Das steht im anderen Evangelium und bei Markus wird das hier deutlich rausgearbeitet, dass dann die Jakobus und Johannes zu Jesus kamen und sagten, Meister, gewähre uns bitte, dass wir in deinem Reich zur Rechten und zur Linken sitzen. Ja, wozu Jesus eigentlich gekommen ist, ne? Sein Leiden und sein Sterben, das war bei den Jüngern, auch bei seinen Ängsten, nämlich Jakobus und Johannes, war das vollkommen ausgeblendet. Das passte nicht in ihrer Theologie. Ja? Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus nimmt die Herrschaft ein. Und was sie bewegt hat, wer sitzt dann in alle Ewigkeit, erstmal hier auf dieser Erde, auf dem Thron Davids und dann in alle Ewigkeit, wer sitzt dann zu seiner Rechten? Und sie wollten sich diese Plätze schon sichern. Interessant. Und Jesus antwortet dann auch ihnen darauf, auf diese Frage. Und er beendet diese ganze Diskussion und sagt, wer unter euch, das ist der Vers 44, wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Er dreht das Ganze rum und er sagt, was euch bewegt, diese Stellung, diese Position, das ist im Reich Gottes genau umgedreht. Der größte Diener ist, wird im Reich der Himmel der Größte sein. So, und dann kommt dieser Vers 45, um den es heute gehen soll. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und hier betont Jesus nochmal ganz deutlich seinen Dienst, worum er gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um die Herrschaft aufzurichten, sondern er ist gekommen, um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld zu geben, und zwar für viele, für alle Menschen. Und so ist es doch auch bei uns. Oft sind wir beschäftigt mit Jesus sagt Dinge, wir lesen Dinge aus dem Wort Gottes, wir hören Predigten, wir nehmen das Wort Gottes irgendwo wahr, aber viele dieser geistlichen Dinge, was Jesus jetzt in diese Zeit hineinreden möchte, zu unserem Herzen, die gehen irgendwo an uns vorbei, weil wir beschäftigt sind mit uns selbst. Beschäftigt mit unserer Position, mit unserer Arbeit, mit unseren Beziehungsdingen, mit der Zukunft, wie geht es jetzt weiter? Habe ich genug Holz und Kohlen im Keller für den nächsten Winter zum Beispiel? Oder wie geht es jetzt weiter? Ja? Viele Christen sind mit dieser Thematik sehr stark beeinflusst und beschäftigt. Und wir haben meistens nur uns selbst im Fokus. Und die vielen Dinge, die Jesus jetzt reden möchte, die sehr klar sind, aber richtungsweisend und ermutigend und uns auf die Ewigkeit hinweisen, viele von diesen Worten erreichen unser Herz nicht. Und so war das dann bei den Jüngern damals. Und deswegen lasst uns noch mal über diesen Vers 45 nachdenken. Mal zurück zu den einfachen Dingen, warum Jesus gekommen ist. Dass wir uns darauf besinnen und von daher unser Fundament bauen und von daher unsere Kraft empfangen für das, was vor uns liegt. Lasst uns mal unsere eigenen Dinge mal vollkommen beiseite legen Denn das ist im Reich der Himmel nicht so wichtig, weil dein Vater sagt, ich sorge für all diese Dinge. Ihr sollt besorgt sein, dass ihr die Gerechtigkeit Gottes in eurem Leben auslebt und nach dem Reich der Himmel trachtet. Jetzt und dass es kommt. Amen. Das ist der Fokus. So, und Jesus, was er hier zum Ausdruck bringen möchte, das gehen wir mal anhand von drei Punkten, gehen wir jetzt das mal durch. Ich lese mal den Vers nochmal vor. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und die Hauptbetonung möchte ich darauf richten, dass Jesus gekommen ist, dass er einen Dienst getan hat auf dieser Erde und was dieser Dienst tatsächlich war und was das für uns bedeutet. Das erste ist, der Dienst von Jesus geschah aus purer, reiner Liebe zu uns. Der Sohn des Menschen ist gekommen auf diese Erde, nicht um sich bedienen zu lassen. Jesus hätte als Schöpfer dieser, er hatte mit dem Vater zusammen dieses Universum geschaffen, hat dich und mich, hat jeden Menschen geschaffen. Er hatte alles Recht, dass alle Nationen sich flach vor ihm niederlegen, ihn anbeten, wie den Vater anbeten. Wie sie den Vater anbeten. Er hätte alles Recht, dass alle Welt ihm dient. Und er hat dieses Recht im Himmel zurückgelassen und hat gesagt, nein, ich komme, um ein Vorbild zu geben. Ich bin gekommen, um einen Dienst aus Liebe an den Menschen hier auf dieser Erde zu tun. Und lass das mal in dein Herz hineinsinken. Jesus kam aus Liebe zu dir und zu mir hier auf dieser Erde. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen. Und dieser Dienst bestand darin, dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele. Natürlich hat Jesus die Kranken geheilt. Er hat gute Botschaft gebracht vom Reich Gottes. Er hat die Dämonisierten befreit. Aber sein eigentlicher Dienst bestand darin, sein Leben zu geben als Lösegeld für alle Menschen. Und das hat ihn selbst betroffen. Weißt du, du kannst für Kranke beten, du kannst Dämonen austreiben, du kannst Worte des Lebens rausgeben. Das betrifft dich als Person natürlich, aber das betrifft nicht dein Leben. Der Dienst von Jesus beinhaltete seine ganze Persönlichkeit und er diente den Menschen bis zum Schluss, um uns freizukaufen. Amen. Er gab sein Leben als Lösegeld für viele. Und es gab keinen anderen Weg, um uns freizukaufen aus der Knechtschaft des Teufels, aus der Knechtschaft der Sünde, des Todes und der Welt. Wir waren alle versklavt unter diesem Herrn, Satan selbst, unter der Knechtschaft der Sünde. Die Folge der Sünde ist der Tod und der Knechtschaft dieser Welt. Und Jesus opferte sein eigenes Leben, um uns dort von diesem Sklavenhalter zu befreien. Du musst erstmal realisieren, bevor wir zu Christus kamen, waren wir alle Sklaven. Die Schrift sagt Sklaven der Sünde, Sklaven des Teufels und Sklaven des Todes und Sklaven dieser gefallenen Schöpfung, dieser Welt. Und es war nichts Gutes. Die Menschheit war geknechtet in Sklaverei. Und Jesus kam und dieses Wort Lösegeld, das steht dafür, dass man einen bestimmten Betrag, es gibt viele Stellen im Alten Testament, einen bestimmten Betrag bezahlen muss, um die Schuld von jemandem zu lösen, dass etwas freigekauft wird, dass dieser wieder frei wird. Und so ist es auch auf dem Sklavenmarkt, wenn die Sklaven angeboten werden, dieser Sklavenhalter, der ein paar Sklaven loshaben will oder Händler, der demonstriert dort seine Sklaven und er bietet sie zum Verkauf an. Und dann kommt ein neuer Herr und er bezahlt den bestimmten geforderten Preis und er legt diesen Preis nieder und im Gegenzug darf er diesen Sklaven mit sich nehmen. Und dieser Sklave, er wechselt den Herrn. Das ist das Erste. Er verlässt den alten Herrn, aber warum? Nicht aus eigener, ein Sklave kann sich nicht selbst befreien, sondern weil jemand anders gekommen ist und den Lösepreis, das Lösegeld bezahlt hat, damit dieser rausgelöst wird aus dieser Knechtschaft, dieser Sklaverei und jetzt mit diesem neuen Herrn gehen kann, einem neuen Herrn gehört. Und diesen Preis hat Jesus bezahlt für dich und für mich. Es gab keine andere Möglichkeit, es gab nichts im materiellen Sinne, das uns aus der Knechtschaft des Teufels, der Sünde, des Todes und der gefallenen Schöpfung freikaufen konnte. Sondern nur der Sohn Gottes selbst konnte diesen Preis mit seinem eigenen Leben bezahlen. Und das hat Jesus getan. Und das war sein Dienst. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wenn du das mal, musst dich jetzt mal reindenken, du warst unter der Sklaverei des Teufels, der Sünde, des Todes, der gefallenen Schöpfung. Und dann ist Jesus gekommen für dich und er war gekommen, wenn du der einzigste Mensch gewesen wärst. Und er hat gesagt, ich bezahle diesen Preis. Und der geforderte Preis war Leben für Leben. Weil die Sünde wird nur gesühnt durch Blutvergießen. Steht im Alten Testament. Leben für Leben. Etwas anderes kann uns aus der Knechtschaft des Teufels und der Sünde nicht befreien. Und so hat Jesus gesagt, ich gebe mein Leben, ich gebe mein Blut, ne, wie es im Alten Testament steht, Sünde kann nur durch Blut gesühnt werden und das Blut der ersten Opfer her, der im alten Bund, das konnte die Sünde bloß bedecken und nicht wegnehmen. Aber Jesus kam als makelloses Lamm und er hat diesen Preis bezahlt. Durch sein Blut hat er uns freigekauft und er gab sein komplettes Leben, um dich herauszulösen und mich. So, und in diesem Moment, wenn du das angenommen hast, dann wechselst du den Herrn. Und das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, Jesus hat gedient aus Liebe zu dir und zu mir. Aus Liebe zu uns ist er gekommen und aus Liebe zu uns hat er gedient und er ist bis zum Schluss diesen Weg gegangen. Punkt 1. Punkt 2. In dem Moment, wo du auf dieses Opfer, wo du das annimmst, weil der Sklave kann ja auch sagen, nee, ich gehe nicht mit. Ja? Oder wie immer. Auf jeden Fall, wenn du das annimmst, dass jemand gekommen ist, um dich frei zu lösen aus dieser Knechtschaft des Teufels, der Sünde, des Todes und der gefallenen Schöpfung, dann wechselst du als erstes den Herrn. Du gehörst jetzt dem, der dich freigekauft hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Christen denken, wenn ich das Erlösungswerk von Jesus annehme, dann bin ich frei im Geist und kann machen, was ich will. Nee, du wechselst den Herrn. Und Paulus sagt, dass so wie ihr früher Sklaven der Sünde gewesen seid, so seid ihr jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. So, also im Sklaven bleiben wir. Oder es gibt auch viele Stellen im Neuen Testament, wo wir als Doulos, und das ist tatsächlich so, das heißt Sklave, manche tun das abgemildert übersetzen und übersetzen das mit Knecht, aber es heißt tatsächlich, Doulos heißt Sklave. Und es steht, selbst Paulus bezeichnet sich als Sklave Christi. Du sagst, oh, ich bin doch ein Freund von Jesus. Natürlich, aber der Freund von Jesus ist gleichzeitig ein Sklave, weil du hast den Herrn gewechselt. Du bist freigekauft worden und du hast dieses Opfer angenommen. So, das Erste, was dir passiert, wenn du von Jesus freigekauft wirst und du nimmst das an, ein neuer Herr. Zweitens, ein neuer Wohnort. Denn du musst, preis dem Herrn, nicht mehr zurück dort, wo die Sünde wohnt. Du musst nicht mehr dorthin, wo die Spötter sitzen, ne? Psalm 1. Du musst nicht mehr dorthin, wo der Teufel regiert. Sondern du bekommst einen neuen Wohnort. Der neue Herr, der neue Meister nimmt dich mit in sein Zuhause. So war das ja früher genauso. Wenn die einen Sklaven freigekauft haben, Preis bezahlt, mitgenommen. Und er kam dann in das neue Zuhause des neuen Herrn, wurde dort in seinen Hausstand eingegliedert und zwar als Sklave. Und er bekam einen neuen Namen, nämlich den Namen des neuen Herrn. Und so ist es genauso mit uns. Wir werden freigekauft, ein neuer Herr, nämlich Jesus, der uns gekauft hat. Und wir bekommen ein neues Zuhause und das ist das Reich Gottes. Nicht mal das Reich der Finsternis, sondern das Reich Gottes. Und das gibt es hier auf dieser Erde und im Himmel. Ja, der Himmel ist für die, die treu sind bis zum Schluss, die dem Meister folgen. Das ist, liegt aber noch in der Zukunft. Und was ist das neue Zuhause für uns jetzt hier auf der Erde? Na, das, was wir jetzt erleben, die Gemeinde. Die Gemeinde, die Versammlung des lebendigen Gottes oder die Heiligen des lebendigen Gottes, das ist dein neues Zuhause. Du wurdest rausgerissen, auch aus den allen anderen Dingen, und dein neues Zuhause ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das zählt mehr als jedes Familienband. Das steht über Familienbeziehung. Weil wenn du diesen Schritt gehst, kann es passieren, manche bekommen heftige Probleme in ihren Familien, gerade in islamischen Ländern zum Beispiel. Aber es kann auch hier passieren. Das heißt, dieses neue Zuhause, die Gemeinde, steht über deinen allen anderen Beziehungen, in denen du drin bist. Und der neue Name, 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welche große Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen sollen. Du wirst jetzt Kind Gottes genannt. Nicht mehr Sklave des Teufels, gefallene Schöpfung, sondern Kind Gottes. Und Jesaja 53, 10 hat Jesaja das schon vorhergesagt. Das ist ein total erstaunliches Kapitel über das Leiden und Sterben von Jesus. Aber in Vers 10 steht hier: Aber dem Herrn gefiel es, ihn, also Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Und wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen, seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Hier steht es genauso bei Jesaja schon vorhergesagt, dass Jesus, der Messias, sein Leben als Schuldopfer für uns einsetzen wird, als Lösegeld. Und wenn er das getan hat, wenn er das gegeben hat, steht hier, so wird er Nachkommen sehen, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das heißt, durch sein Lösegeld, was er bezahlt hat, bekommt Jesus viele Nachkommen, Kinder Gottes, die ihm folgen, die jetzt zu seiner Familie gehören, wo er dann der Herr ist und der Meister. Kinder Gottes des Allerhöchsten. Jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Jesus hat es auch gesagt, durch die neue Geburt. Das sind einfache Sachen, die wir alle irgendwo wissen, aber lass uns das doch mal nochmal neu betrachten. Viele Dinge, die wir denken, wir wissen es schon, die wissen wir nicht. Weil viele dieser fundamentalen Dinge unseres Glaubens müssen wir ganz neu betrachten, dass wir in unserem Herzen ein Fundament haben. Ich wechsle auch von dem alten Herrn, nehme das Lösegeld an und gehe unter die Herrschaft von Jesus, werde ein Kind Gottes in den neuen Wohnort, allein durch die neue Geburt. Und die neue Geburt geschieht durch Buße und durch Glauben. Und Jesus sagt das so deutlich zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3. Und er sagt, es kann niemand das Reich Gottes sehen, der nicht von Neuem geboren ist. Oder im Griechischen steht dort, von oben her gezeugt ist. Und im Vers 5 sagt das nochmal. Wer nicht durch Wasser und Geist geboren ist, kann nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also dieser Wechsel von dem Alten zum neuen Herrn, zu Jesus, braucht einen Schritt. Du wirst dann neu geboren, und die Taufe nach Buße und nach Glaube, die Taufe trennt dich vollkommen ab von deinem alten Herrn. Sie trennt dich von der Sklaverei, der Sünde, des Todes und des Teufels und der gefallenen Schöpfung. Die Taufe ist so wichtig, es ist eine komplette Trennung von dem alten. Das lässt du hinter dir und gehst in deine neue Identität in Christus, dem neuen Herrn, dem du nachfolgst, der dich erkauft hat. Deswegen, wenn du das mal studierst in der Apostelgeschichte, liest man das eher nicht, dass die Leute, die sich bekehrt haben, ein Übergabegebet gesprochen haben, sondern es steht immer dort, die das Wort aufnahmen, nämlich diese gute Botschaft von dem Loskauf, von dem Schuldopfer, dass du frei werden kannst, diese Sklaven unter der Knechtschaft des Teufels, die hörten diese gute Botschaft, Evangelium heißt ja gute Botschaft, gute Siegesbotschaft, sie hörten sie und sie nahmen sie auf und sagten, der Preis ist bezahlt, ich brauche es bloß noch annehmen, um aus dieser Knechtschaft frei zu werden. Und die sein Wort aufnahmen, das geht von Pfingsten los durch die ganze Apostelgeschichte, immer wieder, die sein Wort aufnahmen, die ließen sich dann sofort taufen, weil sie spürten, ich muss mich jetzt vollkommen abtrennen von dem Alten. Ich gehöre nicht mehr zu dem alten Sklaventreiber, ich gehöre zu dem neuen Herrn, einen neuen Wohnort. Deswegen hat die Taufe so eine immens wichtige Bedeutung, wenn man die Voraussetzungen der Buße und des Glaubens erfüllt. Und deswegen finde ich das so tragisch, wie wir jetzt wieder gehört haben, wie wir es selber auch erlebt haben, wenn bei Beerdigungsfeiern eines der ersten Dinge, was der Pfarrer dort spricht, diese Person ist an dem und dem als Säugling getauft worden und deswegen jetzt in dem Himmel. Das ist eine Botschaft von dem alten Sklaventreiber. Das ist eine falsche Sicherheit. Das ist eine dämonische Lehre und stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Gut, nun zurück. Das heißt, Punkt 2 war, Punkt 1 wiederholen, Jesus hat diesen Dienst aus Liebe getan. Punkt 2, du bekommst jetzt, wenn du auf dieses Liebesangebot eingehst, durch die Wiedergeburt und die Trennung durch die Taufe, bekommst du einen neuen Herrn, einen neuen Wohnort, die Gemeinde hier und den Himmel später. Und du bekommst einen neuen Namen, du wirst nach Jesus genannt, ein Kind Gottes, du wirst ein Nachkomme, ein Bruder und Schwester von Jesus. So. Damit hört es aber nicht auf, weil viele Christen hören hier auf. Ne? Die sagen, okay, jetzt bin ich erlöst, errettet und befreit, erfreue mich in der Liebe des Vaters, erfreue mich an der Gemeinschaft der Heiligen und jetzt warte ich auf das ewige Zuhause, was Jesus mir erkauft hat. Nee. Das reicht, ist nicht alles. Punkt 3 gehört dazu. Und das im Zusammenhang bildet eine Einheit. Was hat man denn früher gemacht? Hat man einen Sklaven freigekauft, um ihn dann mit nach Hause zu nehmen und sagen, komm, setz dich aufs Sofa und wieder, ganz ruhig sitzen bleiben. Genieß das. Hallo. Setz dich zu mir zu Hause aufs Sofa und dann werde ich dich als dein neuer Herr bedienen. Dann kannst du früh lange schlafen, so wie du willst, und dann irgendwann zum Mittag erscheinst du dann und genieße, mach einfach, was du willst. Und so leben manche Christen. Aber dazu sind Sklaven nicht da. Früher mussten wir die Sklaven unter der Herrschaft des Teufels, der Sünde und des Todes, mussten den Willen des Meisters tun. Früher taten wir den Willen unserer Gedanken, unserer Sinnen, unserer Begierden, unserer Lüsten, waren wir gebunden und wurden versklavt, um diese Dinge zu tun. Und der Teufel saß darüber und hat uns noch angetrieben. Bis der Mensch in die ewige Verdammnis geht. Und dort wird er weiter versklavt, noch härter wie hier auf dieser Erde. So. Wir taten den Willen der Sünde und des Teufels, bevor wir zu Christus kamen. Jetzt hat Christus uns aber freigekauft, einen neuen Namen, ein neues Zuhause gegeben, eine neue Familie, einen neuen Wohnort, eine neue Identität und er hat uns einen neuen Dienst gegeben, eine neue Arbeit, etwas, was wir tun sollen, weil wir sind ja Sklaven in Christus. Und Gott hat uns freigekauft, damit wir seinen Willen tun. Amen. Das ist der Punkt 3. Unsere neue Aufgabe, unser neuer Dienst als Gläubige, als Freigekaufte, unsere neue Arbeit ist, den Willen des Vaters zu tun. Deswegen kam Jesus, er diente bis zum Schluss, kauft uns frei, damit wir fähig sind, den Willen des Vaters zu tun. Amen. Den Willen Gottes des Vaters zu tun, und zwar täglich in unserem Leben. Und dieses, den Willen des Vaters zu tun, danach zu fragen und diesen Willen des Vaters auch täglich zu tun, das ist das Hauptmerkmal der Kinder Gottes, hier auf dieser Erde und im Himmel natürlich, sowieso. Daran erkennst du die Kinder Gottes, ob sie tatsächlich Kinder Gottes sind oder nicht. Ob sie den Willen Gottes tun in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Reden kann man viel, man kann nach außen hin vieles darstellen, aber es entscheidet einzig und allein, ob du ein wahrhaftiges Kind Gottes bist, ob du den Willen des Vaters täglich tust. Jesus nennt seine Brüder und Schwestern diejenigen, die freigekauft sind, die ihm nachfolgen. die nennt er mit diesem Merkmal. Matthäus 12, 46 bis 50. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Also Jesus war in einem Haus, ne? Und seine Mutter und seine Brüder standen draußen und wollten, wir wollen jetzt mal mit Jesus reden. Da sprach einer zu Jesus, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und dann streckt er seine Hand aus über seine Jünger. Jünger sind die, die den Willen des Meisters, des Vaters tun. Und sprach, seht da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Versteht ihr? Das ist das Hauptmerkmal der Kinder Gottes, der Geschwister von Jesus, der Nachkommen, die im Jesaja 53, Vers 10 erwähnt werden. Das sind diejenigen, die den Willen des Vaters tun. Dazu hat uns Jesus freigekauft. Dass wir ein schönes Zuhause haben, die Liebe des Vaters, aber dass wir den Willen des Vaters tun. Das heißt, diese Erlösung muss sich in unserem Leben auswirken. Es muss sichtbar sein, dass wir einem neuen Herrn gehören und neue Aufgaben verrichten, nämlich den Willen des Vaters. Es muss sichtbar werden, erlebbar in unserem Leben. Und das ist eine doch recht ernste Sache, weil Jesus in Matthäus 7, Vers 21 sagt er selbst, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Versteht ihr? Hier auf dieser Erde, in der irdischen Familie, zu der wir jetzt gehören, können wir sagen, Herr, Herr, preis den Herrn, Halleluja, Jesus ist gut. Aber in die himmlische Heimat, sagt Jesus, kommt nur der rein, der hier auf dieser Erde den Willen des Vaters tut. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, Halleluja, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern nur, wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Deswegen sagt er dann weiter im vorhergehenden Vers 13 und 14, Kapitel 7, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, der Weg ist breit, der ins Verderben führt, denn viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Der Weg, den wir mit Jesus gehen, als dem neuen Herrn, er ist sehr eng und er ist sehr schmal. Und du darfst dich beglückwünschen, dass wir die Gnade empfangen haben, diesen Weg gefunden zu haben. Das ist schon ein Ausdruck von Freude, denn wenige sind es, die ihn finden, sagt Jesus. Aber wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass während wir hier auf dieser Erde leben, ist der Weg eng und schmal. Bis ins Reich der Himmel, ins ewige Leben. Und das bedeutet, den Willen des Vaters zu tun. Diese drei Punkte, das habe ich schon gesagt, bilden eine Einheit. Jesus kam aus Liebe, um uns zu dienen, sein Leben als Lösegeld zu geben. Er hat uns einen neuen Namen, eine neue Herrschaft, ein neues Zuhause gegeben und eine neue Arbeit, nämlich den Willen des Vaters zu tun. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich der Wille des Vaters? Es ist immer das Gegenteil des Willens des Teufels, das wir vorher getan haben, was wir vorher getan haben. Und ich möchte jetzt nochmal drei Sachen rausnehmen, damit wir uns das mal versinnbildlichen, was der Wille des Vaters ist, damit wir das mal greifbar vor uns haben, wieder mal ganz neu. Und das sind Dinge, die wir eigentlich alle wissen und die stehen auch im Wort Gottes. Aber lasst uns doch mal prüfen, ob wir das in unserem Alltag auch leben. Denn nur die, die den Willen des Vaters tun, werden am Ende ins Reich der Himmel eingehen. So, das Erste, was der Wille des Vaters ist, das ist das Vorbild von Jesus. Natürlich, und das ist seine Liebe zum Vater und zu den Menschen. Also die Liebe steht ganz oben dran. Liebe zu Gott und den Menschen. Und daraus kommt dann der Dienst mit Hingabe. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, nämlich Gott, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das heißt, das Erste, was Gott von uns möchte, was er von uns erwartet, sein Willen, weil er uns aus Liebe frei gekauft hat durch seinen Sohn, möchte er auch, dass er von uns als Erster über alles andere, was uns in unserem Alltag bewegt, geliebt wird. Und das bedeutet, Zeit mit ihm zu verbringen. Früh am Morgen durch den Tag und abends das Letzte. Gott sucht deine Liebe, dass du den liebst, der dich von neuem geboren hat und dass du daraus auch den liebst, der von Gott geboren ist, nämlich den Bruder und die Schwester. Amen. Das ist der Wille des Vaters. Und im Kapitel 3, Vers 10 und 11 sagt Johannes das noch krasser und deutlicher, wo das ganz klar auseinandernimmt. Vers 10, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott und ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Hier bringt Johannes das so zum Ausdruck, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, dass es unser Leben ist, wie wir das Leben in Christus ausleben, den Willen des Vaters tun, beweist, ob wir noch Kinder des Teufels sind oder schon Kinder Gottes. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der Gerechtigkeit übt, nämlich den Willen des Vaters, der nicht die Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Egal wie er sagt, Herr, Herr, und wer seinen Bruder nicht liebt. Vers 11, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das geht sogar so weit, wo Jesus sagt, Matthäus 5, 44, 45, daran erkennt man die Kinder Gottes, dass sie ihre Feinde lieben. Das erwartet Gott von uns. Das ist der Wille Gottes an dich und an mich. Das ist sein Anspruch, der Anspruch des neuen Meisters. Der sagt, ich habe dich freigekauft, ich habe meinen Sohn, ich habe alles gegeben, damit du jetzt meinen Willen tust. Und mein Wille ist erstens, mich, also Gott zu lieben, ihn anzubeten, ihn über alles andere zu stellen in unserem Leben. Und den Bruder und die Schwester zu lieben. Und dann sogar die Feinde zu lieben. Der Wille Gottes als erstes, die Liebe, die wir empfangen haben, weiterzugeben. So, und das bedeutet für uns ganz praktisch Vergebung. Vergib der an dir schuldig wurde, sofort. Gewähre ihm die Gnade, die du von Gott empfangen hast. Vergib, ganz praktisch. Sofort. Lass nicht zu, dass Unvergebenheit, Bitterkeit und Hass in deinem Herzen wächst, denn dann tust du den Willen des Teufels. Steht weiter hinten im 1. Johannes 3, wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Er bleibt, ist noch in der Finsternis. Das heißt, wenn wir Unvergebenheit, Hass und Bitterkeit in unserem Herzen bewahren, ja, und sagen, Herr, Herr, wir lieben dich, dann sagt er nein. Meine Kinder lieben und vergeben. Du bist wieder unter die Herrschaft des alten Meisters gekommen, der hasst, der voller Unvergebenheit und Bitterkeit ist. Vergebung, und das hat auch etwas mit, es kam bei den Kindern heute schon, Tod und Leben in der Gewalt der Zunge, hüte deine Zunge vor Verleumdung. Das ist ganz wichtig, steht auch in den Psalmen, wer gute Tage sehen will, ein langes Leben, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Falsches reden. Also hüte deine Zunge, dass du nichts Schlechtes über deinen Bruder, deine Schwester sprichst, dass du nicht verleumdest. Das ist der Wille des Vaters, nicht verleumden, nicht negativ reden über deinen Bruder und deine Schwester. Hüte deine Zunge. In den Psalmen steht sogar, Herr, das bete ich auch manchmal, weil da gehen auch manchmal flotte paar Worte raus, ja. Und der Psalmist kennt es auch, David, und er sagt, Herr, stelle einen Wächter an meine Lippen, dass meine Zunge keinen Trug redet, nicht verleumdet. So, und diesen Wächter vor den Lippen, den brauchen wir doch, um den Willen des Vaters zu tun. Also hüte dich vor Verleumdung. Das verletzt den Menschen und das verletzt Gott selbst. Denn damit bringen wir zum Ausdruck, dass wir nicht als Kinder Gottes leben. Zweiter Punkt, Das steht so klar drin in der Schrift, was Gott von uns erwartet, der neue Herr von uns erwartet, der Hausherr, Gott selbst. Von seinen Kindern, die in seinem Haushalt leben, erwartet er einen heiligen Lebensstil, weil Gott ist heilig und ihr sollt heilig sein. Und so sagt Gott in seinem Wort, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes. Hier wird es ganz klar zum Ausdruck gebracht, weil manche fragen, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Steht hier. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Heiligung beinhaltet nicht nur das Fernhalten von Unzucht, von jeglicher Unreinheit und Perversion und sexueller Unreinheit außerhalb der Betätigung, außerhalb der Ehe. Das ist der Begriff für Unzucht. Das hat auch was mit den Augen zu tun und so weiter. Sondern es beinhaltet auch unseren ganzen Charakter, dass er umgeformt wird. Aber hier spricht Paulus das speziell an, das Thema der Unzucht und Unreinheit. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, enthaltet euch von Unzucht, enthaltet euch von jeglicher sexueller Betätigung außerhalb einer Ehebeziehung, das auch unreine Sachen anzuschauen, enthaltet euch. Dazu gehören auch, sag ich klar, dazu gehört auch gemischte Sauna, dazu gehört auch FKK-Strand, ne, und solche Sachen. Das ist manchmal unter Christen nicht ganz so klar. Enthaltet euch von Unreinheiten, Unzucht. Das ist der Wille Gottes. Enthaltet euch von entsprechenden Medien und was es sonst noch zu sehen gibt. Halte deine Augen geradeaus. Was hat Hiob gesagt? Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich keine Jungfrau begehrlich anschaue. Dann schließ doch mal einen Bund mit deinen Augen. Das ist, Hiob war ein rechtschaffener Mann. So erlebte er in diesem Sinne nach dem Wille Gottes. Und es gilt aber für uns gerade im Neuen Testament als Kinder Gottes noch viel mehr. Amen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Enthaltet euch von Unzucht und Unreinheit. Hebräer 12, Vers 14, da sagst du, okay, mit der Heiligung, das ist schon wichtig, aber das nehme ich manchmal nicht ganz so genau. Gott, vergib mir doch. Alles gut. Erstmal Hebräer 12, Vers 14. Jagt aber dem Frieden nach und der Heiligung, dem Willen Gottes, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Was sagt Jesus? Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Reich der Himmel kommen, sondern nur die den Willen des Vaters tun. Hebräer 12, 14, jagt dem Frieden nach, das heißt Versöhnung, Vergebung. Mit jedermann, also viel es an dir liegt natürlich, kannst niemanden zwingen zur Versöhnung, aber du kannst einseitig vergeben. Und jagt nach der Heiligung, also nachjagen, nicht nur einfach, ja Herr, mach mich heilig, durch den Heiligen Geist bin ich, viele solche frommen Floskeln heutzutage, die Gnade macht mich heilig. Na sicher, die Gnade, laut Titus 2, Vers 13, ist die Kraft, die dich befähigt, ein heiliges Leben zu führen und frei zu werden von den weltlichen Begierden. Könnt ihr nachlesen, Titus 2, Vers 13, sowas, 12, 13. Die Gnade gibt dir die Fähigkeit, in der Heiligung zu wandeln. Die Gnade in Christus, des neuen Herrn, der dich freigekauft hat, gibt dir die Gnade, den Willen des Vaters zu tun. Natürlich. Aber wir müssen dem nachjagen. Wir müssen das im Blick haben. Wir müssen das in unserem Alltag mit einbauen. Nicht wie die Jünger, die das gehört haben und dann beschäftigt waren, wer ist der Größte, was ist meine Position und so weiter. Nee, lasst uns diese Dinge in unserem Alltag mal in den Vordergrund rücken und die anderen Dinge, was hier uns zur Zeit bewegt, lasst uns das mal hinten ranstellen. Denn ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. So, das war der Punkt 2. Dann der dritte Punkt, sag ich mal, was der Wille Gottes beinhaltet, was ganz klar im Wort Gottes beschrieben ist, da brauchst du in deiner Bibel bloß rumblättern. 1. Thessalonicher 5, hast du eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, die Paulus dann beendet und sagt, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Es geht um den Willen Gottes, dass wir den Willen Gottes tun, erkennen und tun. So, und hier geht es um ein verändertes, ein neues Verhalten als Kinder Gottes. 1. Thessalonicher 5, Vers 15 bis 18. Ich spreche das nur mal an, aber das ist der Wille Gottes an uns. Und das, ich fange mit Vers 15 an. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten. Und du sollst das Böse mit Guten überwinden, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Tja, das ist ja das nach dem Guten trachten, untereinander, in der Familie, in der Gemeinde, das ist ja was Gutes. Ne? Das kriegt man irgendwo noch auf der Reihe. Ne? Als guter Christ hast du das im Blick. Aber Paulus sagt hier, seid auf das Gute bedacht, nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber jedermann. Das bedeutet auch dein Nachbar, dein Mitschüler und dein Arbeitskollege. Das bedeutet die Menschen draußen. Seid auf das Gute bedacht gegenüber jedermann. An der anderen Stelle sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut ihnen Gutes, denn dann seid ihr Kinder eures Vaters, denn er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, der schöne Regen der letzten Tage haben wir mal genossen, die Natur braucht es. So, jetzt hat es Gott ja nicht nur auf unsere Grundstücke regnen lassen, die wir gläubig sind, sondern er hat es ja überall regnen lassen. Also ist Gott gut, weil er ist gut auch zu den Gottlosen. Das ist einfach, weil Gott gut ist. Auch gegenüber den Menschen, die ihn ablehnen. Und so möchte er, dass wir als seine Kinder seinen Willen tun und genauso gut sind gegenüber jedermann. Das alleine schon ist ein großes Aufgabengebiet im Alltag, alleine schon da, den Willen Gottes umzusetzen. So, dann geht's weiter. Vers 18, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit, das ist der Wille Gottes. Ich lese auch schon mal bis Vers 18, dann gehen wir die drei Dinge mal durch. Betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Das heißt, freut euch alle Zeit, ist der Wille Gottes in Jesus Christus an uns. Gott möchte, dass seine Kinder hier auf dieser Erde sich alle Zeit freuen. So, und das geht nur im Heiligen Geist. Amen. Psalm 13, Vers 6. Dort schreibt David, ich will mich erfreuen an deiner Gnade. Danke, Herr, für deine Gnade. Und dann sagt er, ich will mich erfreuen an deinem Heil, denn du tust mir alle Zeit Gutes. Das heißt, unsere Freude liegt darin begründet, dass wir uns freuen an dem Heil, dass wir losgekauft worden sind aus der Knechtschaft und jetzt zu einem neuen Zuhause, einem neuen Herrn, neuen Namen und neue Arbeit bekommen. Das heißt, und eine Zukunft bei ihm. Die Freude besteht nicht darin, an den irdischen Dingen kann man sich auch erfreuen, aber diese Umstände ändern sich. Aber was sich nicht ändert, ist dein ewiges Heil. Und das ist der Grund deiner Freude. Daran hat sich David gefreut, als er in der Höhle war. Als Saul mit seinen 2500 Soldaten hinter ihm her war, hat David gesagt, ich erfreue mich an deinem Heil, o Herr. So, und wir haben Frieden im Land, preis dem Herrn, der Herr möge es uns gewähren und lasst uns doch an dem Heil Gottes uns erfreuen. Amen. Und so möchte Gott, dass wir uns alle Zeit freuen. Was bewirkt das in uns? Wir sind alle Zeit auferbaut. Amen. Und wir leuchten immer heller in der jetzigen Gesellschaft, die geplagt ist von Furcht, von Zukunftsängsten und von Chaos. Wo du hinkommst, ne? Jetzt bei Obi, wollt was holen, sagt er, blankes Chaos, gibt nichts mehr in der Richtung. Fragst einen Handwerker, blankes Chaos. Ruft mich der Dachdecker an, muss schnell noch eure Schiefer bestellen, dann gibt es wieder 20% Aufschlag im innerhalb von einem halben Jahr hast du 40% Preiserhöhung, nur aufs Material. Blankes Chaos. Ist das okay? Der Herr ist gut. So, also die Welt freut sich nicht mehr. Aber wir sollen uns alle Zeit freuen. An unserem Heil. Psalm 13, Vers 6. Und so möchte Gott, dass wir uns diesen Willen Gottes auch mal in unseren Alltag reinnehmen. Alle Zeit zu freuen. An ihm, der hat sich niemals verändert, der immer dasselbe ist, der gesagt hat, ich bin alle Zeit bei euch bis ans Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters. Amen. So, und ihr Lieben, diese Freude am Herrn, diese Freude an unserem Heil, diese Freude, dass einer gekommen ist, sein Leben zu geben, um dich loszukaufen aus der Sklaverei, das muss der Grund unserer Freude sein. Und diese Freude lassen wir uns nicht nehmen. Amen. Egal, welcher äußere Umstand hier noch kommt, lassen wir uns diese Freude nicht nehmen, denn diese Freude ist unsere Stärke. Amen. So, und diese Freude ist eine extrem geistliche Waffe, mit der wir uns rüsten sollen. Ja? Und das wird immer mehr gesehen nach außen hin. So, und da kann man uns auch gegenseitig mal aufbauen und ermutigen, auch mal füreinander beten, wenn jemand sich mal nicht so freut. Sollen wir ja auch, ne? Steht auf der vorne, die Kleinmütigen und die nehmen euch der Schwachen an, betet füreinander. Aber das ist, bitte komm nicht herein und leg hier so eine Maske auf. Ja, und dann einfach die Freude, das spürt man. Ja? Man spürt, ob jemand im Herrn ist, ob die Freude tatsächlich da ist. Und da lasst uns dran arbeiten, das Heil in unserem Geist zu empfangen. Denn der Wille des Teufels ist Niedergeschlagenheit, der Wille des Teufels ist Entmutigung, der Wille des Teufels ist Furcht. So, und den Willen tun wir nicht mehr, sondern wir tun den Willen des neuen Meisters. Und bei Gott gibt es keine Furcht, hat man heute auch schon in dem Sprachenrede in Auslegung. Bei Gott gibt es keine Entmutigung und bei Gott gibt es keine Niedergeschlagenheit. Deswegen freut euch alle Zeit. Das nächste, betet ohne nachzulassen. Das heißt, ein allezeit Gebetsleben, das beständig ist, ohne nachzulassen, hält dich innerlich immer mit dem Himmel in Verbindung. Ne? Ein Gebet ist immer Kontakt zu oben durch den Heiligen Geist. Und das hält dich immer in Beziehung zum Vater, alle Zeit zu beten. Im Herzen oder laut oder gemeinschaftlich. Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an uns. Damit bleiben wir verbunden und damit ist diese Kraftzufuhr von Gott auch alle Zeit vorhanden zu uns. Das ist keine, also alle Zeit beten, ja, oder ohne Unterlass ist keine Sklaverei. Das bedeutet für uns Kraft. Das bedeutet Gebetserhörung. Das bedeutet Verbindung mit Gott. Amen. Und manchmal hat man den Eindruck, dass die Christen jetzt, je näher das zum Zeitpunkt der Wiederkunft von Jesus kommt, je mehr die Dinge sich überhäufen auf der Welt, umso weniger beten. Eigentlich sagt Jesus, muss ja genau umgedreht sein. Wacht und betet, damit ihr bereit seid, wenn ich komme. Das heißt, das persönliche Gebet, das Gemeindegebet, das gemeinschaftliche Gebet sollte ohne Unterlass sein. Deswegen lassen wir es ohne Ferien durchlaufen. Weil man darf dann nicht nachlassen. Weil Jesus kommt bald. Amen. So, und könnt ihr euch mal aufschreiben, erstens ist man ermutigt auch mal zum Gebet, 1. Petrus 4, Vers 7. Das sagt Petrus, hat er damals schon gesagt, über uns, über die das Ende der Dinge hereingebrochen ist, aber lasst uns nüchtern sein zum Gebet. Er sagt, die wir der Endzeit leben, in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, und die Apostel lebten ja in der Naherwartung, bei uns ist es jetzt noch kurz vor 12, die wir in der allerletzten Zeit leben, seid nüchtern zum Gebet. Betet ohne Unterlass. Und das dritte wäre die Dankbarkeit. Eine grundsätzliche Haltung von Dankbarkeit. Und was ist das Gegenstück vom Willen des Teufels? Ist Undankbarkeit, Sorgen und Murren. Das Volk Israel in der Wüste, die haben auch nur rumgemurrt und haben dann nicht unbedingt Segen bekommen. Ja? Also deswegen ist der Wille Gottes in Jesus Christus an uns, alle Zeit eine dankbare Grundhaltung zu bewahren. Und wie gesagt, diese drei Dinge, was Gott uns ja sagt, uns alle Zeit zu freuen, ohne Unterlass zu beten, in allen dankbar zu sein, das ist der Wille Gottes in Jesus an uns, das hält unsere Seele immer schön frisch aufgebaut. Amen. Ich fasse nochmal zusammen diese drei Dinge. Es gibt noch viel mehr aus dem Wort Gottes, was den Willen Gottes beinhaltet, aber das drei lassen sich erstmal gut merken. Erstens wäre es das Vorbild Jesu zu lieben, Gott und den Nächsten und sogar die Feinde zu lieben. Zweitens unsere Heiligung, das ist der Wille Gottes, uns von Unzucht, Unreinheit fernzuhalten, unseren Charakter verändern zu lassen. Und drittens, das neue Verhalten als Kinder Gottes, allen gegenüber gut, wohlgesonnen zu sein, nach dem Guten zu trachten, untereinander gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlassen, seid in allen dankbar. Ich denke, wenn wir das in unseren Alltag reinholen, dann verändert sich auch ein Stück weise in uns etwas und unser Umfeld. Der Wille Gottes des Vaters zu tun, bringt immer gute Frucht hervor. Und diese gute Frucht bezeichnet Jesus selbst als Weizen. Jetzt hat mich mal jemand gefragt, wie siehst denn du das? Kommt die Zeit der Ernte, kommt noch eine letzte Ernte, bevor Jesus kommt, oder kommt das nicht? Natürlich kommt eine Ernte. Wo steht es in der Bibel? Lukas 3. Das ist eine Prophetie von Johannes dem Täufer über Jesus. Die Ernte kommt. Und was steht hier? Lukas 3, Vers 17 und 18. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, also Jesus. Eine Wurfschaufel ist etwas, was wir heute nicht kennen. Wir haben unsere modernen Dresch- und Erntemaschinen. Eine Wurfschaufel ist das geerntete Getreide. Die Körner wurden dann mit so einer Schaufel hochgeworfen und der Wind wehte die Spreu weg, weil das war ja alles noch vermischt, und die schweren Weizenkörner fielen nach unten. Und das musste man dann so lange machen, bis aus diesem Haufen Getreide die Spreu verweht war vom Wind. Also es war immer schon harte Arbeit, immer mal so ein Stück, immer mal Brot essen konnte. Ne? Ernte und so weiter. Und dann musste es hochgeworfen werden und muss man bei Wind machen, ja, der Weizen fiel runter, die Spreu weg. So, und dieses Bild wird hier verwendet für Jesus, nämlich Jesus ist der Herr der Ernte. Und hier spricht er, wenn er die Ernte eingebracht hat. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, er wird seine Dänne durch und durch reinigen, den Weizen in seine Scheune sammeln, die Ernte, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Was das, siehst du das hier, Vers 18? Mit dieser Wurfschaufel gehört zum Evangelium. Hört man das heute als im Zusammenhang mit dem Evangelium? Nee. Aber bei Lukas 3 steht das im Zusammenhang mit dem Evangelium, was Johannes dann predigte, auf Jesus hin prophezeit hat. Mit vielen anderen Ermahnungen verkündigt er dem Volk die frohe Botschaft. Und was gehört zur frohen Botschaft? Dass Jesus die Ernte wurfelt und dass er eine Trennung bringt. Die Ernte bringt Trennung zwischen Weizen und Spreu. Denn die Spreu kann man nicht verwerten. Die kommt auch nirgendwo in die Scheune. Versteht ihr? Die Ernte kommt. Der Weizen wird in die Scheune geschafft. Und wer Weizen und Spreu trennt, das ist der Herr der Ernte, nämlich Jesus. Der gesagt hat, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in die Scheune, ins Reich der Himmel kommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters getan haben. Denn die, den Willen, die sagen, Herr, Herr, aber den Willen des Vaters nicht getan haben, das sind wie leere Hülsen, das ist wie Spreu, ist keine Frucht gewachsen in ihrem Leben. Paulus sagt es auch in Timotheusbrief, die Form der Gottseligkeit haben, der Frömmigkeit, aber die Kraft vermissen lassen, von diesen wende dich ab. So, das gehört, wie gesagt, laut Vers 18 zum Evangelium, zur guten Botschaft. Die gute Botschaft besagt, wenn du den Willen des Vaters tust, in deinem Leben ausführst, gehörst du zum Weizen, der in die Scheune gesammelt wird. Und wenn Jesus das mal hochwurfelt, bist du schwer genug, um in seine nach unten zu sinken, um nicht vom Wind weggeweht zu werden. Offenbarung 22, 14, die letzte Stelle, sagt genau dasselbe aus, weil hier geht es um die ewige Heimat in den Himmeln. Und Vers 14, Offenbarung 22, steht geschrieben, glückselig, überaus gesegnet sind die, die seine Gebote tun, die den Willen des Vaters tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen können. Also lasst uns diese Dinge beherzigen. Leider steht in der Elberfelder, aber die Originalübersetzung steht, der reformatorische Grundtext sagt dort, die seinen Willen tun. Das ist der andere Grundtext von der Elberfelder Reform. Genau. Also lasst uns das beherzigen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern Jesus ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Um uns frei, ne? Sein Dienst geschah erstens aus Liebe zu uns, befreit er uns aus der Knechtschaft des Todes, der Sünde, des Teufels und der gefallenen Schöpfung. Dann nahm er uns als neuer Meister, wir wechseln praktisch den Meister, den Herrn. Er ist jetzt unser Herr und wir sind Sklaven Christi. Und er bringt uns in ein neues Zuhause, nämlich die Gemeinde Gottes hier auf dieser Erde, die Versammlung der Heiligen. Er gibt uns den neuen Namen, dass wir Kinder Gottes genannt werden und eine neue Identität als Kinder Gottes und eine neue Aufgabe, nämlich den Willen des Vaters zu tun. Behalte das bitte im Herzen. All diese drei Dinge gehören zusammen. Und den Willen des Vaters zu tun, nochmal die drei Punkte. Das Vorbild von Jesus, Liebe zu Gott und den Menschen, dienen auch einander und Gott und einander zu dienen mit Hingabe. Bete Gott mit Hingabe an. Er hat es verdient, nur er. Liebe ihn, bete ihn an. Setze ihn über alles andere in deinem Leben. Denn die irdischen Dinge vergehen. Gott bleibt ewig. Amen. Bete ihn an, suche ihn im Gebet, suche sein Wort mit Hingabe und dient einander, denn dann sind wir dem Meister gleich. Der Größte im Reich der Himmel ist der größte Diener. Gewähre sofort Vergebung, hüte deine Zunge vor Verleumdung, bewahre dein Herz vor Unvergebenheit, Bitterkeit und Hass. Zweitens, Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, das ist der Wille Gottes, dass er euch der Unzucht enthaltet, der Unreinheit. Und drittens, das neue Verhalten als Kinder Gottes, Gutes zu tun den Nächsten, freu dich alle Zeit, bete ohne nachzulassen und sei in allen Dingen dankbar. Wenn wir diese Dinge tun, steht die himmlische Tür offen. Na, das Perlentor, was in der Offenbarung beschrieben wird, das ist riesig groß. Vor jedem dieser 12 Tore, die nach den 12 Stämmen Israels benannt sind, steht ein Engel davor. Und wenn wir dort oben erscheinen, dann guckt er an das Buch rein. Weizen oder Spreu. Jesus ist der Herr der Ernte. Und zu denen, die Weizen sind, sagt er, komm rein in die Scheune, komm rein in das himmlische Jerusalem, was euer Vater euch bereitet hat von Anbeginn der Welt. Amen. So. Und wir wollen ja alle zu dieser Ernte gehören, nämlich die in die Scheune des Meisters gesammelt wird. Amen. Guter Weizen, guter Weizen. Lasst uns da täglich danach trachten. Amen. Jesus hat alles bezahlt. Er muss dem nichts mehr hinzufügen. Es liegt an uns, wie wir diese Gnade Gottes in unserem Leben einsetzen, um den Willen des Vaters zu tun. Amen. Okay, dann seid gesegnet und ermutigt. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist, dass du uns aus der Sklaverei des Teufels, der Sünde, des Todes und der Krankheit auch und der gefallenen Schöpfung herausgelöst hast, Herr. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, Vater, als Lösegeld für unsere Freiheit. Danke, dass wir jetzt Kinder Gottes genannt werden, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen, hier auf dieser Erde, und dass die Ewigkeit, das himmlische Jerusalem auf uns wartet. Danke, dass du uns eine Stadt gebaut hast. Und wir danken dir, Vater, dass wir das auch nicht vergessen dürfen und werden, dass wir hier auf dieser Erde einen Auftrag haben von dir, nämlich deinen Willen zu tun. Und danke, dass du uns im Heiligen Geist die Fähigkeit, die Kraft gegeben hast und dein Wort uns ganz klar besagt. Wir sind nicht in Unkenntnis. Dein Wort erklärt uns sehr klar, was dein Wille ist, Vater. Und ich bete, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir das nicht vorbeirauschen lassen wie die Jünger, die Botschaft von Jesus, sondern dass das in unser Herz hineinfällt und dass wir mit diesen Worten arbeiten und dass sie sich in unserem Leben auswirken. Dass wir der Heiligung nachjagen, dass wir die Liebe ausleben, dass wir uns alle Zeit freuen, ohne Unterlass beten, nicht nachlassen, nicht müde werden und in allen dankbar zu sein. Danke, Vater, dass du uns auf diesem Weg alle Zeit hilfst und wir geben dir die Ehre darüber. Amen.